Herzlich willkommen bei den Pepsi Elternguides. Marlina Schmidt und Daniela Lang geben Ihnen in diesem Podcast einfache und praktische Tipps rund um die Themen Erziehung und Elternsein. Ein Kind zu bekommen heißt, auf eine Weltreise zu gehen, von der man niemals wieder so zurückkommt, wie man startet. Die Pepsi Elternguides bieten wie in einem Reiseführer Tipps an, aus dem Sie herauspicken können, was zu Ihrer individuellen Familienreise passt. Hier sind für Sie Marlina Schmidt und Daniela Lang.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 15. Podcast-Folge mit dem Titel Schulen mit besonderem Bedarf. Hallo Dani.
Hallo.
Hallo liebe Hörer. Und hallo Annette.
Hallo.
Du stellst dich ja gleich nachher noch vor. Ich möchte nur eine kurze Einleitung geben. Unser Ziel bei unserem Podcast ist ja, vielfältige Themen anzubieten. Und ja, gerade Eltern, die ein Kind mit einer Behinderung haben, müssen ja doch oft von Beginn an sich selbst um Suche nach verschiedenen Hilfsangeboten machen oder auch verschiedene und andere Betreuungslösungen machen. Und ja, niemand steht nach der Geburt vor der Tür und erklärt ihnen so, Sie haben jetzt ein Kind mit dem und dem Förderbedarf, wenden Sie sich dorthin oder gehen Sie da lang. Ja, das ist schon oft so, dass die Eltern sich da erstmal orientieren müssen, wo gehen sie hin, wo holen sie sich Hilfe und so weiter.
Und ganz viel kämpfen müssen auch.
Ganz viel kämpfen müssen. Und nachdem gerade für alle Kinder Einschulung gerade wieder vor der Tür steht oder bei manchen Schulen auch schon stattgefunden hat, greifen wir heute das Thema Förderschule, Förderzentrum oder sonderpädagogisches Angebot auf. Ja, und wir wollen da auch gleich noch sagen, dass wir ja letztes Kindergartenjahr auch den Podcast gemacht haben zu dem Thema Schulfähigkeit. Was ist das? Also falls auch Eltern da nochmal Interesse haben, hört gerne in diese Folge rein. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir heute einen Gast wieder haben, die Annette. Annette, stell dich doch bitte kurz mal vor.
Ja, hallo, mein Name ist Annette Meierhofer. Ich bin Schulleiterin an einem Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Ich bin 51 Jahre alt, habe selber zwei Söhne, die jetzt schon fast sehr erwachsen sind, also 17 und 19 Jahre alt. Ja, und ich leite die Viktoria von Butler Schule im Franziskuswerk Schönbrunn.
Ja, wir haben uns ehrlich gesagt, obwohl wir eigentlich schon vom Fach sind, so bilden wir uns zumindest ein, wir haben uns total schwer getan, diesen Podcast richtig zu betiteln. Wir wissen, dass man früher von Sonderschule gesprochen hat, aber dass dieser Begriff mittlerweile total überholt ist und auch stigmatisiert ist. Kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Ja, also du hast es jetzt schon gesagt, dieser Begriff ist tatsächlich stigmatisiert, weil so dieses Sonder, das will man ja einfach nicht, weil es ja ganz normal ist, dass man verschieden ist und eben so dieses Besondere dem Ganzen wegnehmen mag. Und früher hat man eben von Schulen für geistig Behinderten gesprochen, dann hat man gesagt, man reduziert aber einen Menschen mit Behinderung eben nicht nur auf die Behinderung, dann spricht man von Menschen mit einer Behinderung und jetzt geht man das Ganze sehr kompetenzorientiert an, weil es ja nicht darum geht, was jemand nicht kann, sondern es geht um das, was jemand kann. Und jetzt heißen die Schulen auch nicht mehr Sonderschulen, sondern eben Förderzentren. Und wir sind ein Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Ich persönlich, das ist aber ganz meine persönliche Meinung, finde den Begriff ein bisschen schwierig, weil wir eben ganz viele Schüler haben mit Mehrfachbeeinträchtigungen und das finde ich auch schon wieder so ein bisschen einseitig, wenn man von der geistigen Entwicklung spricht. Mir hat eigentlich der Schulname davor sehr gut gefallen und da waren wir die Schule zur individuellen Lebensbewältigung. Und das ist einfach das, was
klingt
wir
im Alltag... Klingt schon vom Namen irgendwie schöner,
ja. Finde ich auch. Ist also das, finde ich, bezeichnet so ganz gut, was wir alltäglich in unserer Arbeit machen, nämlich, dass wir versuchen, unseren Schülerinnen und Schülern so viel Selbstständigkeit wie möglich beizubringen, damit sie eben ihr Leben so gut wie möglich selbstständig bewältigen können.
Genau, du hast es ja schon gesagt, ihr seid ein Förderzentrum sozusagen für geistige Entwicklung. Mhm. Und gibt es andere Förderschulen mit anderen Schwerpunkten?
Ja, genau. Also es gibt noch, also wir sprechen jetzt, oder ich spreche immer von den Schulen in Bayern. Es gibt eben die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emotional-soziale Entwicklung. Oft ist es eben in dieser Trias zusammengefasst. Dann spricht man vom sonderpädagogischen Förderzentrum. Die haben eben diese drei Schwerpunkte. Dann gibt es das Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Hören, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und körperlich-motorische Entwicklung. Jetzt hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe.
Das ist ja ein sehr vielfältiges Angebot, was es da gibt.
Ja,
ja, und ich könnte mir deswegen auch vorstellen, dass es für Eltern, die ein Kind haben mit einem erhöhten Förderbedarf, eben auch gar nicht so einfach ist, immer so die richtige Schulform für ihr Kind zu finden.
Ja, genau. Also es ist einfach prinzipiell schwierig, weil sehr viele Kinder einen erhöhten Förderbedarf haben. Und jetzt sind wir schon am Definieren und am Festlegen, was ist ein Förderbedarf. Also ich sage jetzt mal, eine Lese-Rechtschreib-Schwäche ist jetzt noch nicht ein sonderpädagogischer Förderbedarf. Von einem sonderpädagogischen Förderbedarf spricht man dann schon einfach eben, wenn verschiedene Kriterien vorliegen.
Genau. Wir haben ja uns ja kurz vorher noch mal ausgetauscht. Genau, eine Frage zum Beispiel war auch noch, ob du weißt, ob die Schulformen in anderen Bundesländern anders heißen.
Also da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß, dass man, glaube ich, prinzipiell jetzt von Förderschulen spricht und nicht mehr von diesen Sonderschulen. Und man spricht auch prinzipiell nicht mehr eben so mit diesem Fokus auf diese Behinderung. Aber wie die dann genau heißen, das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht.
Genau, aber vermutlich vom Ansatz her
ähnlich.
Genau. Mhm. Wir haben jetzt schon kurz gesagt, dass es super schwierig ist, für jedes Kind so die passende Schulform zu finden. Wie ist es jetzt eben an eurer Schule oder eben an einer Schule mit Förderzentrum Schwerpunkt geistiger Behinderung? Wie gelangen die Kinder zu euch? Brauchen die eine Diagnose? Brauchen die auch einen IQ-Test zum Beispiel oder welche Art der Beeinträchtigung sozusagen, damit es heißt, ja, wir sind die richtige Schule für das Kind?
Ja, genau. Also prinzipiell ist es so, dass bei uns eine diagnostizierte geistige Behinderung vorliegen muss, um ein Kind aufzunehmen. Wir erstellen dann ein sonderpädagogisches Gutachten. Oft ist es aber so, dass das eben noch gar nicht so diagnostiziert ist und bei vielen unserer Schülerinnen und Schüler auch gar nicht so eindeutig diagnostiziert werden kann. Also die Grenzen sind ja da sehr fließend und verschwimmen manchmal. Und was natürlich jetzt schon auch sehr toll ist, dass die Eltern mit einem Kind mit dem Förderbedarf in unserem Förderschwerpunkt auch gar nicht mehr dazu verdonnert, ich sag's jetzt mal so drastisch, werden können, zu uns zu kommen, sondern einfach die Wahlfreiheit haben. Also in Bayern gibt's eben im Zuge der Inklusion die Wahlfreiheit, das Kind an der Regelschule, an der Sprengel-Regelschule anzumelden oder sich eben bewusst für ein Förderzentrum zu entscheiden.
Ich könnte mir vorstellen, es macht wahrscheinlich die Elternarbeit dann einfacher, wenn die Eltern sich bewusst für euch entscheiden.
Das ist ganz genau so. Also früher habe ich das wirklich oft als ganz, ich sage es jetzt einfach so, als dramatisch erlebt, wenn die Eltern das Gefühl hatten, es geht jetzt einfach zu uns und da führt kein Weg dran vorbei und sie werden dazu wirklich verdonnert, zu uns zu kommen. Und jetzt sind das bewusste Entscheidungen und ich betone auch immer bei jedem Aufnahmegespräch, dass das nicht eine Einbahnregelung ist, sondern dass man jederzeit auch in die Regelschule wechseln kann. Und da haben wir sehr viele Beispiele an der Schule, dass die Kinder bei uns zunächst starten, dann vielleicht nach einem oder zwei Jahren wechseln, weil die Eltern sagen, wir wollen das jetzt doch mit der Regelschule ausprobieren. Oder eben auch andersrum, dass die Kinder dann zu uns kommen, nachdem sie an der Regelschule waren.
Das finde ich eigentlich einen total schönen Ansatz jetzt auch, weil ich glaube, das nimmt nochmal ganz viele Ängste auch von Eltern, die dann meinen, oh Gott, wenn ich jetzt da mich anmelde, dann ist das so endlich und man bleibt auf der Schule und das hat ja trotzdem ganz viele Optionen dann.
Ist genau so und meine Kollegen, wenn mich jetzt hören könnten, die würden jetzt wahrscheinlich sagen, mein Gott, jetzt kommt sie damit wieder, weil ich sage immer, bei uns sind die Türen immer in beide Richtungen offen, also Kinder dürfen von uns an die Regelschule wechseln, sie dürfen von der Regelschule auch wieder zurückkommen oder sie dürfen erstmal an der Regelschule starten und dann zu uns kommen. Also da sind wir jetzt mittlerweile ganz offen und ich finde das sehr, sehr schön.
Ja, so klingt es auch.
Ja, total, genau. Ja, auch gleich so passt der nächste Punkt dazu. Aber also weil ich mir das jetzt gerade so vorstelle, wenn ich jetzt ein Kind hätte, das einen erhöhten Förderbedarf in der Richtung geistige Behinderung hätte, dann ist es ja nicht so, wie wenn ein Kind jetzt auf die Regelschule geht. Da weiß ich ja, ich muss bin in dem Sprengel, mein Kind gehört oder sollte an diese Schule in dem Sprengel gehen. Und es gibt ja nicht in jedem Sprengel eine Schule, also ein Förderzentrum sozusagen. Wie finden denn die Eltern so Kontakt zu euch oder den Weg zu euch?
Ja.
Also, wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Ja, es ist wirklich spannend, aber mittlerweile, also wir sind ja eine Sprengelschule für den Landkreis. So ist es eigentlich bei den Förderzentren, dass es in jedem Landkreis ein Förderzentrum mit unserem Förderschwerpunkt gibt. Und jetzt klassisch, wenn Kinder aus dem Kindergarten kommen und zur Einschulung eingeladen werden und erst dann irgendwie jemand mal die Eltern drauf anspricht, beim Schulspiel hat das ein oder andere vielleicht nicht so geklappt oder ist das aufgefallen, wenden Sie sich doch mal ans Förderzentrum, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Das ist eher so die Ausnahme. Also oft ist ja in den Kindergärten schon ganz viel passiert und sind die Eltern schon darauf hingewiesen worden. Oft die Frühförderstellen geben schon Hinweise. Die Kinder sind oft ja auch schon in Therapien oder in HPT, also heilpädagogischen Tagesstätten im Vorschulbereich, wo einfach schon klar ist, dass ein wirklich sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt und wir dann vielleicht die richtige Schule sind.
Ich könnte mir vorstellen, die Therapeuten oder Kindergärten, die haben ja dann auch schon die Adressen, die sie den Eltern dann weitergeben können.
Ganz
genau. Die wissen
genau
dann ja, wo quasi diese Schule ist und wie sie sich dann in Verbindung setzen können.
Ganz genau. Dann gibt es in jedem Landkreis eine Beratungsstelle Inklusion an den Schulämtern. Da können sich Eltern hinwenden und dann einfach ein Beratungsgespräch kriegen, dass man einfach erklärt, es gibt die Möglichkeit, an einer Regelschule zu starten oder eben an einer Förderschule.
Bietet ihr auch einen mobilen Dienst an, der eventuell auch in die Kindergärten geht und sich da nochmal Kinder anschaut und euch und auch dann berät nochmal?
Genau, also man spricht von der mobilen sonderpädagogischen Hilfe. Das ist bei uns jetzt speziell mit der Frühförderstelle gekoppelt. An anderen Schulen ist es wirklich so, dass das von der Schule aus dann in die Kindergärten geht. Wir haben praktisch den MSH an der Frühförderstelle. Und dann gibt's auch später die Unterstützung an den Regelschulen durch unseren mobilen sonderpädagogischen Dienst. Also unsere Kollegen gehen an die Regelschulen und beraten dort die Lehrkräfte.
Ja, da hört man richtig die Offenheit, die in alle Richtungen geht. Das finde ich total schön. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wir haben ja oft auch Hörer, die jetzt vielleicht gar kein Kind haben und mit geistiger Behinderung oder Beeinträchtigungen in anderen Bereichen. Ich denke, der IQ ist ja immer auch eine große oder ist ja auch immer so ein bisschen ausschlagkräftig. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen?
Ja, das ist schwieriges Thema, weil ich finde es ganz, ganz schwierig. Also ich finde, der IQ ist ein Wert und das ist ein kleines Puzzleteil, wenn man auf ein Kind guckt. Und es gibt diese standardisierten IQ-Testungen und man spricht ab einem IQ-Wert unter 70 von der geistigen Behinderung. Jetzt ist es aber einfach so, ich finde es total gemein, wenn man das daran festmacht, weil die Kinder werden getestet, oft von einer fremden Person in einem fremden Raum mit Aufgaben, die sie nicht kennen. Und ich finde es ganz normal, dass da manche Kinder vielleicht nicht so mitarbeiten und ihr Potenzial nicht so entfalten, wie sie es vielleicht eigentlich könnten.
Ich glaube, man kann sich das vorstellen als Elternteil, wenn man zur U-Untersuchung geht, gibt es ja auch mal Tage, wo das Kind halt keinen Bock drauf hat.
Ganz genau.
Oder einfach das Gegenüber einem komisch vorkommt.
Genau.
Oder,
was schlecht
weiß
geschlafen.
Ich, schlecht, genau, was weiß ich, da gibt's ja, und da ist es ja dann manchmal auch so, dass das Kind vielleicht dann nicht alle Aufgaben erfüllt, die jetzt der Arzt gerne gesehen hätte oder die Ärztin, und das heißt ja dann auch noch gar nichts.
Ja, genau. Also, und ich finde auch, dass ein Kind einfach auch mehr oft mitbringt wie eine IQ. Ja?
Genau.
Das sagt ja nur, wie du sagst, einen Bereich.
Ja.
Aus. Aber ich fand es aber wichtig zu erwähnen eben.
Ja, genau. Also ganz klassisch ist wirklich dieser IQ-Wert unter 70, dann steht für eine sogenannte geistige Behinderung. Aber das ist für mich ein ganz schwieriges Thema, weil wenn man unsere Kinder dann kennenlernt, dann merkt man einfach, dass da viel mehr drin steckt und dass zum Beispiel soziale Intelligenz, finde ich, mindestens genauso viel wert ist.
Und ja, oft in den IQ-Tests bin ich so gar nicht
überhaupt
gar,
nicht.
So gar nicht abgefragt.
Nee. Und das, überhaupt nicht berücksichtigt, weil ich finde es sozial durchaus intelligent, wenn man sagt, man hat mit dem keinen Bock zum Arbeiten, weil man der unsympathisch ist oder weil ich den nicht kenne. Also ich finde das eigentlich ein ganz normales kindliches Verhalten.
Finde ich ein bisschen so wie bei den Zeugnissen. Da ist ja diese soziale Komponente immer nur so dieser kleine Fließtext oben irgendwann. Und eigentlich finde ich, ich persönlich fand das immer so wichtig, dass da was Positives das über das Kind steht, weil ja soziale Kompetenzen
gleichwertig sind zu Noten.
Oder sogar noch wichtiger. Aber das hat halt immer nur so einen Satz bekommen.
Aber das finde ich, kann man allen Eltern nie genug sagen. Schaut auf das, schaut auf den Fließtext und die Noten drunter. Ja. Die sind nur eine Momentaufnahme. Stimmt, du hast vorhin schon so ein bisschen was erzählt zum Thema Einschreibung. Du hast ja auch erzählt, also wir wissen auch, die Regelschulen sind jetzt durch mit der Einschreibung. Und bei euch steht das an.
Nein, also wir haben auch schon Schulanmeldungen und haben auch wieder sehr viele. Also das passiert schon sehr zeitgleich, beziehungsweise bei uns melden sich die Eltern teilweise auch schon sehr früh. Also ich habe jetzt schon wieder Anfragen dann nicht fürs Schuljahr 26, 27, sondern sogar schon wieder für 27, 28. Das ist einfach so, dass das wird unterschiedlich gehandhabt. Wir machen es so, dass wir wirklich die Eltern individuell mit den Kindern einladen, weil man jetzt nicht sagen kann, wir machen einen Infonachmittag, weil die Eltern bei uns so spezielle Fragen haben. Also manche Kinder haben körperlich-motorische Einschränkungen, die Eltern interessieren sich natürlich dann auch, wie schaut's aus mit Barrierefreiheit bei euch im Haus und.
Mit der Mobilität.
Genau.
Oder Pflege dann auch. Genau. Dann vielleicht auch bei manchen Kindern ein größerer Punkt.
Ja.
Ja, da muss ich gleich weiter anschließen. Ich weiß es jetzt speziell bei eurer Schule, dass es ja verschiedene Schulstufen auch gibt. Und das glaube ich auch zu wissen, jetzt klassenübergreifend in der Klasse ist. Also dass nicht nur Erstklässler in einer Klasse sind, glaube ich, immer mehr Klassenstufen auch unter anderem in einer Klasse sein können. Möchtest du da noch was erzählen, wie groß quasi die Klassen bei euch sind, eben welches Alter oder welche Schulstufen oder Klassenstufen, so sagt man, glaube ich, zusammengefasst sind?
Ich versuche es mal alles zu berücksichtigen. Also prinzipiell haben wir eine Grundschulstufe, das ist quasi Jahrgangsstufe 1 bis 4. Dann die Mittelschulstufe, Jahrgangsstufe 5 bis 9 und die Berufsschulstufe, das ist eine Besonderheit am Förderzentrum Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, dass man eben die Berufsschulpflicht auch bei uns absolviert, weil unsere jungen Erwachsenen ja meistens keinem regulären Ausbildungsberuf nachgehen können, aber eben auch 12 Jahre Schulpflicht beziehungsweise das Recht auch auf Schule haben. Und deswegen ist die Berufsschule bei uns quasi direkt angegliedert mit nochmal eigenen Fächern. Da wird dann nochmal mehr Schwerpunkt auf Wohnen, auf Arbeit und Förderung und so weiter gelegt, auf auch Freizeitgestaltung. Wie kann ich mir als Jugendlicher, als junger Erwachsener die Freizeit gut und sinnvoll gestalten? Das ist dann Jahrgangsstufe 10 bis 12. Du hast schon angesprochen, es ist bei uns typischerweise nicht immer so, dass wir so jahrgangskonforme Klassen haben. Also im Grundschulbereich ist es oft noch so, dass man eben mit Erstklässlern startet und die ziehen sich dann auch bis zur vierten Jahrgangsstufe durch und dann mischt sich's eben auch oft. Also das kommt dann wirklich auch oft durch, dass Kinder von uns weggehen und in der Regelschule die Inklusion probieren oder eben welche kommen aus der Einzelinklusion und dann, wir haben die Besonderheit, dass wir zwei angegliederte Wohnheime haben hier im Landkreis. Dort ziehen üblicherweise die Kinder oftmals noch nicht als ganz kleine Kinder ein, sondern oftmals halt so im Teenager-Alter. Und dann gibt es da einfach ganz viele Quereinsteiger. Und deswegen müssen wir die Klassen dann einfach auch jahrgangsmäßig mischen. Aber das macht ja nichts, weil die bei uns ja eh die Schüler und Schülerinnen sehr individuell unterrichtet werden.
Wie groß ist dann so eine Klasse bei euch?
Also laut Kultusministerium darf eine Klasse bei uns 12 Schüler haben. Üblicherweise ist es aber so, dass man nicht 12 Kinder haben, aber die Tendenz ist schon deutlich steigend, muss man sagen, weil es einfach ja zu wenig Lehrer leider gibt und deswegen die Klassen schon voller werden. Wir haben so einen Schnitt so mit 9,5, 10 Schülern ungefähr.
Vielleicht kannst du da gleich noch oder die Frage noch ergänzen. wer quasi bei euch arbeitet, also wer ist bei euch angestellt in den Klassen. Ich weiß, dass da ja nicht nur eine Lehrkraft
ja, genau.
ist, sondern also, dass da mehr Unterstützung in den Klassen.
Das ist das Spannende. Ich sage immer, wir sind ein kunterbunter Haufen. Ja. Also bei uns arbeiten klassischerweise Studienräte und Rätinnen im Förderschuldienst. Das ist die offizielle Amtsbezeichnung. Also das sind die sogenannten Sonderschullehrer.
Lustig, dass man es da oft noch so nennt.
Ja,
Sonderschullehrer, das haben wir gerade gesprochen, das ist so veraltet ja, und so. Und da, ich glaube, sogar der Studiengang heißt noch, so kann das sein.
Ja, die Begrifflichkeiten sind noch nicht konsequent durchgezogen.
Ja, das ist ja so. Genau, Sonderpädagogik.
Weiß genau,
man studiert Sonderpädagogik. Ja, und eigentlich ist das ja auch, dann könnte man sagen, veraltet.
Ja, ist tatsächlich so. Ja, es ist spannend und es wird auch immer wieder diskutiert, aber diese Umstellungen sind ja manchmal ein bisschen zäge. Ja, zäh, genau. Ja, wir haben aber eben nicht nur Sonderschullehrer, weil es da einfach auch zu wenig gibt. Wir haben heilpädagogische Förderlehrer, wir haben heilpädagogische Unterrichtshilfen, die auch wirklich Unterricht übernehmen. Jetzt speziell wir haben auch einen Gymnasiallehrer, wir haben eine Grundschullehrerin, die einfach so für sich festgestellt haben, dieses starre Regelschulsystem ist nichts für sie und sie probieren das aus und sind da bei uns Gott sei Dank hängen geblieben und das macht es aber auch sehr, sehr spannend. Und dann hast du jetzt schon angesprochen, wir haben eben nicht nur Lehrkräfte, sondern wir haben auch schulische Pflegekräfte, also Kinderpflegerinnen, Hilfskräfte, die einfach unterstützend für die Klasse tätig sind. Also früher war das so klassisch die Pflegekraft, jetzt geht es aber weit über die Pflege hinaus. Also es geht nicht mehr darum, dass man Kinder nur noch auf dem Toilettengang begleitet und bei der Pflege unterstützt, sondern wirklich mitarbeitet im Klassenteam und beim Lernen hilft und unterstützt.
Und den schulischen Alltag sozusagen mit begleitet.
Genau, ganz genau. Und es kann auch sein, dass mal eine Kinderpflegerin, eine Pflegekraft mal eine kleine Gruppe anleitet in der Differenzierung oder mal mit einem Kind alleine Einzelförderung macht. Das ist so ganz offen. Und dann gibt's noch sehr wichtig die Schulbegleitungen. Das ist wirklich auch ganz, ganz wichtig. Also früher, ich mache es ein bisschen dran fest, früher gab es die Zivis, die in den Klassen waren und unterstützt haben und die sind weggefallen oder die FSJler. Da gab es einmal oder gibt es meiner Meinung nach immer noch einen großen Einbruch.
Genau, freiwilliges soziales Jahr.
Genau, genau. Und jetzt haben wir im Schnitt schon 2 bis 3 Schulbegleiter in den Klassen, die einfach zusätzlich unterstützen.
Ja, und ich kann nur sprechen, also als ich 18 war, gab es Zivi noch und ich hatte wirklich viele Freunde. Es waren ja damals immer nur die Männer, die das machen mussten, durften, wie auch immer. Und ich hatte wirklich viele, die irgendwas, sag ich mal, in der Richtung gemacht haben bei Menschen mit Förderbedarf oder mit einer Behinderung. Und ich kenne da nur positives Feedback.
Mhm.
Also die haben alle gesagt, das hat so gut getan, nach dem langen Schule mal ganz was anderes zu machen. Sie haben einfach einen ganz anderen Zugang zu die verschiedenen Menschengruppen bekommen.
Und überhaupt
wahrscheinlich Zugang. Werden auch und Ängste Zugang. Abgebaut, ja, denke ich mal.
Und ich habe ich bin die Heilerziehungspflegerin und in meiner Klasse, wir waren damals, ich glaube, 28 und wirklich die Hälfte waren Jungs.
Mhm.
Und alle bei der Vorstellungsrunde, wirklich alle Jungs, haben damals gesagt, ich habe mich für den Beruf oder für die Ausbildung entschieden, weil ich habe Zivi gemacht, zum Beispiel bei euch oder eben irgendwo anders, wo sie mit Menschen mit einer Behinderung Zugang gefunden haben und haben sich daraufhin dafür entschieden. Und ich dachte mir damals, wie schade, das fällt jetzt einfach.
Ja, das merkt man wirklich an der Männerquote. Also mit mir haben auch die mit mir studiert haben, das waren alles ehemalige Zivildienstleistende und auch jetzt die Kollegen, die haben alle Zivi gemacht und den jungen Männern jetzt fehlt komplett der Zugang zu unserem Bereich. Das ist
Ich glaube, die wissen es halt manchmal gar nicht, dass es ihnen so Spaß macht oder sie daran Freude haben. Ich weiß noch, einer bei uns, der wollte eigentlich, der hatte schon einen Plan, BWL zu studieren. Das ist ja was, würde ich sagen, schon sehr gegensätzlich ist. Und hat dann dieses Jahr als Zivi gemacht und sich dann eben für diesen Weg entschieden.
Genau.
Und der wäre wahrscheinlich gar nie in Berührung damit gekommen.
Genau, ja. Dabei ist es so wichtig, also ich auch in unserem Job, Marlina, du kannst auch ein Lied davon singen, manchmal, also Kinder brauchen einfach nicht nur weibliche Vorbilder, sondern eben auch männliche, und das ist manchmal, gerade als Lehrer- oder Erzieherberuf, wäre es so wichtig einfach, dass auch sich mehr Männer finden.
Und die haben also viel frischen Wind gebracht. Das waren die jungen Männer, die halt einfach also unbefangen und unbeschwert mit unseren Kindern und Jugendlichen umgegangen sind.
Und das tut manchmal gut.
Ja, das tut sehr gut.
Ja,
Genau.
Ja, wir waren ja schon so ein bisschen bei so ein bisschen wie die Klasse aufgebaut ist. Mich speziell interessiert es noch, gibt es denn Schulnoten bei euch?
Nein. Nein, und ich habe jetzt vorher geschmunzelt, als du, Marlina, erzählt hast, dass auf den üblichen Zeugnissen immer nur so ein kurzer Text zum Sozialverhalten und so steht. Und bei uns gibt es Zeugnisse. Also es gibt die Zeugnisse, aber nicht die klassischen, wo oben ein kleiner kurzer Text steht und dann unten drunter die Noten, weil bei uns gibt's natürlich keine Noten, weil wir können ja keine Leistungstests schreiben und Kinder vergleichen. Das wollen wir Gott sei Dank auch gar nicht, dass wir Kinder vergleichen. Bei uns gibt's Zeugnisse und eben auch Lernentwicklungsgespräche, die sind jetzt bei uns auch etabliert und die finden wir auch sehr, sehr schön, weil da das Kind einfach nochmal eine persönliche Rückmeldung kriegt durch die Lehrerin oder den Lehrer. Und die Zeugnisse sind Fließtext und sind eben sehr kompetenzorientiert, weil es ja einfach darum geht, was kann das Kind? Und wir schauen ja nicht immer drauf oder wollen nicht den Fokus drauf legen, was kann das Kind nicht, sondern wir wollen schauen, was kann das Kind und wo ist dann die nächste Stufe der Entwicklung.
Und ich finde auch, wenn man eben diesen Ansatz hat, man guckt, was das Kind kann oder welche Stärken hat das Kind, kommt man ja auch ganz oft über die Stärken, kann man vielleicht noch was erreichen, was noch nicht so gut klappt.
Genau.
Und das, finde ich, ist einfach immer der schönere Weg. Jedes Kind, jeder Mensch hat ja so viele Qualitäten und Stärken. Und ich glaube, uns allen geht es so, dass wir die manchmal viel zu selten uns vorsagen oder auch hören. Ja? Und also manchmal ist das leider unser System manchmal so ein bisschen schwächenorientiert,
finde ich. Total.
Manchmal finde ich, braucht es Diagnosen, weil man, weiß ich nicht, einen Schwerbehindertenausweis beantragen will oder. Das ist dann unabdingbar oder um zum Beispiel an eine Schule zu kommen oder eben auch nicht. Auf der anderen Seite finde ich immer, dass es auch so ein bisschen so ein Schubladendenken ist, weil derjenige hat dann diese Diagnose und dann wird er so da auch eingepackt. Und ich finde es auch viel schöner zu gucken, mit welchen Ressourcen kommt er denn und was bringt er mit, der Mensch.
Ich glaube, das ist ja auch eben diese, haben wir vorher schon kurz angesprochen, manchmal auch so eine Angst von Eltern, wenn dann das Kind eine Diagnose hat, diese Angst, dass das Kind in einen
Schublade landet und so. Bleibt.
Und es ist ja eben schön, was du schon gesagt hast, dass es ja aber immer die Möglichkeit gibt, verschiedene Wege zu durch, mal das auszuprobieren oder auch jenes. Und ich weiß bei euch, dadurch, dass ihr die Berufsschulstufe auch habt, und dass auch der Weg jetzt an sich nicht komplett verschlossen ist, dass ein Kind vielleicht sogar auf den, sag ich mal, normalen, in Anführungszeichen, Arbeitsmarkt kommen kann.
Absolut, da hat sich sehr viel getan in den letzten
Jahren. Genau, ich weiß, dass es mehr Betriebe ja auch gibt, die da, sag ich mal, offener sind. Und ja, ich persönlich kenne zwei, die bei euch waren, die ich immer mal wieder beim Bäcker treffe.
Ja,
da freue ich mich, weil ich die auch persönlich mal in kurzen Zeit mitbetreut habe.
Ja.
Genau, da freue ich mich dann immer total. Da denke mir, ja, das ist natürlich so ein Weg, wie man sich irgendwie ein bisschen auch wünscht.
Ja, oder es ist so, dass wir oft die Rückmeldungen kriegen, dass unsere jungen Erwachsenen so sehr zuverlässig sind. Mhm. Also vielleicht können sie ein Berufsfeld nicht so breit bedienen, sondern sind dann spezialisiert auf bestimmte Tätigkeiten, aber das machen sie dann sehr, sehr zuverlässig.
Und mit Freude auch.
Und mit sehr viel Freude, genau. Ja. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll.
Ja, und ich kann nur sagen, bei uns in der Einrichtung arbeitet ja auch schon ganz lange eine Frau mit auf, also AWA, also ausgelagter Werkstatt, Arbeitsplatz, genau. Und ja, die möchten wir nicht missen.
Ja.
Also.
Ja, das ist ein ganzer wichtiger Teil unseres Teams.
Ja.
Definitiv. Das
ist eine totale Bereicherung.
Ja, genau. Also, ihr Firmen da draußen. Ja. Bietet einfach Stellen und Plattformen für.
Ja, und ich glaube, da sind so viele Ängste vorhanden und das finde ich total schade. Also, wir haben mal einen Schüler gehabt, der in einem Pflegeheim in der Küche gearbeitet hat und der Küchenchef hat gesagt, er übernimmt den sofort, weil das so ein pünktlicher, zuverlässiger, fleißiger, gut arbeitender junger Mann ist. Und dann gab es aber einen Wechsel in der Geschäftsführung und der neue Geschäftsführer hat sich das nicht getraut. Und das finde ich so schade, weil somit hat man einem die Chance verbaut und ich glaube, man muss sich das einfach trauen.
Ja, Genau. So, jetzt haben wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja. Also nicht um Gottes Willen, nicht vom Gesamtthema. Uns interessiert noch, wie lange dauert denn bei euch so ein Schultag? Und kannst du so einen typischen Schultag vielleicht einfach mal beschreiben?
Ja, also bei uns geht die Schule regulär um 8 Uhr los, aber die Schüler kommen um 7.45 Uhr mit den Bussen an. Wir haben einen eigenen Fahrdienst, das sind so Kleinbusse. Und da kommen die Schüler an und um 7.45 Uhr öffnen sich die Schultüren und dann beginnt eigentlich bei uns schon ganz nebenbei das Lernen. Also manche kommen alleine rein, manche müssen am Bus direkt abgeholt werden. Bei manchen reicht's, wenn jemand auf dem Weg steht und schaut, dass er wirklich in die Schule reingeht und nicht nur
keinen Umweg noch macht,
keinen oder? Umweg nimmt, genau. Und dann geht's eben los mit möglichst selbstständigem Ausziehen an der Garderobe. Manche Kolleginnen und Kollegen haben dann schon Körbe, wo dann die Brotzeitdose reinkommt und das Mitteilungsheft abgelegt wird. Also das sind dann so Strukturen und Rituale, die eben in jeder Klasse eingeführt werden und wo die Schüler einfach dann auch schon lernen, eben möglichst das alles selbstständig zu bewältigen. Manche müssen erstmal dreimal den Gang auf- und abflitzen, weil halt die Busfahrt irgendwie lang und anstrengend war. Manche müssen erstmal zur Toilette gebracht werden. Manche Kinder mit körperlich-motorischen Einschränkungen, die vielleicht im Rollstuhl sitzen, die werden dann auch gleich aus dem Rollstuhl rausgehoben, weil halt die Fahrt einfach lang war, damit sie sich strecken können. Und manche beginnen dann gleich mit der Arbeit. Also die meisten Kolleginnen und Kollegen starten mit Freiarbeit, also einfach um so
anzukommen,
ja. Genau. Und da können die Kinder dann eben auf ihrem Level arbeiten, mit ihren Aufgaben arbeiten und das Klassenpersonal kann eben sich um die kümmern, die dann mehr Unterstützung brauchen oder man kann dann eben individuelle Hilfestellung geben. Genau, die Schule dauert bei uns bis 12.10 Uhr. Wir haben eine große Pause, die dann auch draußen verbracht wird im Pausenhof. Und was bei uns so eine Besonderheit ist, dass eigentlich auch alle Klassen im Klassenverband Brotzeit machen. Also vor der Pause wird Brotzeit gemacht und auch das gehört zum Lernen, weil da kann man ganz viel üben. Tisch decken, man kann zählen üben, wie viele Sets braucht man, wie viele sind heute da, wie deckt man einen Tisch, dann eben beim Abspülen helfen und.
Ich also denke, schon alleine auch soziale Umgangsformen zu beiden Brotzeiten, gell?
Genau.
Also dass vielleicht gewisse Geräusche jetzt nicht angebracht, zum Beispiel im Kindergarten mal so Pupsgeräusche oder zum sowas, Beispiel. Da kann man auch sowas
ja, und üben, was gehört oder? Zum gemeinsamen Essen.
Genau, man kann erzählen zusammen.
Genau, ja, ein also latschen. Einfach eine gemeinsame Zeit mit verbringen. Ja, und was bei uns auch sehr typisch ist, also wie gesagt, die meisten starten mit so Freiarbeit und dann ist bei vielen Morgenkreis oder Morgenplenum, wo man sich eben zusammensetzt und den Tag bespricht. Also welcher Tag ist heute, wie ist das Wetter, welches Datum haben wir, wer ist denn überhaupt da, wer ist vielleicht nicht da, wer ist krank.
Das in den Kindergärten.
Ja, und ich denke mir vorstellen, es sind auch so Rituale, die wahrscheinlich für die Schüler ganz wichtig sind, Schüler und Schülerinnen, dass das so eine Sicherheit.
Ja, absolut. Also das ist ein strukturgebendes Moment. Was steht heute an? Ja, also gerade für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene aus dem Autismus-Spektrum, ganz, ganz wichtig, was steht heute alles auf dem Programm und wie kann ich mich da am besten orientieren? Genau. Ja, und dann gibt's eine Unterrichtseinheit. Also wir unterrichten natürlich auch Fächer, also von Mathe, Deutsch über grundlegenden Unterricht, Kunst, Musik. Also es gibt ganz normale Schulfächer.
Ich weiß, dass ihr ja auch das Glück habt, dass ihr im Sportunterricht sogar ein Schwimmbad habt.
Ja, das haben wir. Das ist wirklich
sehr beliebt, was ich immer so höre.
Absolut, ja. Wir haben ein Schwimmbad und Wasser ist schon ein ganz wichtiges und tolles Element für die meisten unserer Schülerinnen und Schüler.
Betrifft es dann alle Jahrgangsstufen, der Unterricht bis 12.15 Uhr, also auch die in den Berufsschulen?
Bei uns ist es so, dass die Berufsschulstufenschüler zweimal in der Woche Nachmittagsunterricht haben. Montag und Mittwoch haben die dann jeweils nochmal zweimal Nachmittagsunterricht. Mhm. Genau.
Ich könnte mir vorstellen, vielleicht du hast es ja vorher angesprochen, ihr habt auch einen Lehrer oder Lehrerin, die auf dem Gymnasium davor war und eben den Weg zu euch gefunden hat und ich könnte mir vorstellen, in den Klassen arbeitet man ja sehr differenziert. Also ist es ja jeder an einem anderen, sag ich mal, einem anderen Level oder so. Und ich könnte mir das auch gerade irgendwie das Schöne vorstellen, dass man eben nicht nur so diesen Regelunterricht, sage ich, macht, sondern genau. Für den einen Schüler das vorbereitet und für den anderen das und der andere braucht das Medium, genau. Um gut zu arbeiten und der nächste braucht jenes und ja, ich glaube, da ja, ist ja viel Bewegung drin.
Ja, sehr. Also das ist auch nicht so, dass alle frontal ausgerichtet am Platz sitzen, sondern die einen lernen vielleicht am Boden, die anderen sitzen irgendwie im Nebenraum, die nächsten sitzen am Platz mit einem anderen Partner zusammen und ja, Mathe ist bei uns Zahlen lernen, rechnen, auch im Zahlenraum, jetzt sage ich mal bis 10.000 in sämtlichen Grundrechenarten. Aber Mathe kann auch sein, ich lerne, wo ist oben, unten, vorne, hinten, rechts, links. Oder nach Farben sortieren, Formen sortieren und das macht eben jeder genau da, wo er gerade steht.
Ihr sagt schon, ihr seid vom Personal her ein bunter Haufen. Bekommen die Kinder denn am Vormittag auch oder Physiotherapie oder Ergotherapie, Logopädie, also wie schaut es mit so Therapieformen aus?
Ja, also zu uns kommen Therapeuten ins Haus, weil viele unserer Schülerinnen und Schüler am Nachmittag in der heilpädagogischen Tagesstätte sind und dann oft erst ja am Abend um 5:30 nach Hause
kommen. Da ist man dann bestimmt durch.
Und da braucht man dann nicht mehr zur Therapeutin fahren. Und deswegen kommen die Therapeuten und für uns ist das eine totale Bereicherung, weil natürlich die Therapeuten uns Tipps geben und sagen, pass mal auf.
Ihr könnt euch gut vernetzen.
Genau, ja, wenn ihr mit dem Schüler XY Treppen steigt, dann achtet mal darauf, dass er im Wechselschritt geht oder so. Also das ist schon ein großes Miteinander.
Einfach. Ja, ich denke, sonst ist der Austausch wahrscheinlich immer ein bisschen schwieriger, weil man sich vielleicht ja nicht dann persönlich sieht.
Genau.
Und so, wenn man sich dann einmal, zweimal in der Woche sieht, kann man sich natürlich ganz anders austauschen.
Ja, genau.
Ja, wie ist es denn? Du hast schon ein bisschen gesagt, 12.15 Uhr oder danach gehen die Kinder in die heilpädagogische Tagesstätte. Ist es dann sozusagen der Weg, wie der möglich ist, wenn Kinder länger betreut werden müssen, weil Eltern natürlich berufstätig sind? Das ist ja nochmal eine ganz andere.
Ja. Also es gibt die Kinder, die nach Hause fahren. Dann haben wir ja, habe ich vorher schon erwähnt, zwei Wohnheime, die wir hier im Landkreis quasi bedienen. Die Kinder gehen dann auf die Wohngruppen oder eben in die heilpädagogische Tagesstätte.
Und ich glaube, da kann man sich das vorstellen, ja, so heilpädagogische Tagesstätte wie ein Hort.
Genau, so halt mit Mittagessen, Hausaufgaben, Betreuung,
Freizeitgestaltung,
genau.
Ja, ein wichtiger Punkt war auch noch, weißt du, ob die Fahrtkosten übernommen werden?
Ja.
Kosten sind ja immer ein großer Punkt auch. Wie finanziert ihr euch?
Ja, das ist praktisch die Regierung von Oberbayern übernimmt die Fahrtkosten und für die Tagesstätte dann der Bezirk von Oberbayern. Mhm. Also das wird vollständig finanziert und auch wir werden von der Regierung von Oberbayern finanziert beziehungsweise refinanziert. Also wir haben den großen Träger, aber es wird dann eben refinanziert.
Mhm. Und wenn jetzt, ich stelle mir das jetzt mal ganz praktisch vor, jemand kommt zu euch, meldet sich an oder schreibt sich ein oder wie auch immer, begleitet ihr dann die Eltern und Familien bei der Beantragung der Kosten oder sind die Eltern dann da auch so ein bisschen auf sich gestellt?
Nein.
Mit Fahrtkosten und
Nein,
so?
Nein, also das läuft alles automatisch über uns.
Ah,
da müssen die Eltern eigentlich nichts separat beantragen.
Und wir haben ja schon gehört, dass die Kinder vom Bus abgeholt werden. Ich glaube, es sind meistens ja so Kleinbusse und die werden ja direkt, soweit ich weiß, von der Haustür sozusagen geholt. Dadurch sehen ja die Lehrkräfte die Eltern jetzt nicht täglich, weil Eltern dann ihr Kind wahrscheinlich sehr selten selber abholen. Wie findet denn der Austausch zwischen quasi Lehrkräften oder pädagogischem Personal und den Eltern statt?
Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt ein Elternheft.
Ja, ein Mitteilungsheft gibt's. Das ist aber jetzt eigentlich eher so für so organisatorische Dinge. Also morgen Schwimmsachen mitgeben oder wir haben wieder einen Bedarf an Inkontinenzeinlagen. Das ist bei uns ein Thema oder an Wechselwäsche.
Ja.
Sowas steht dann eben eher im Mitteilungsheft. Und ansonsten sind wir da ganz modern und kommunizieren über so eine Elternplattform online. Da gibt's ja verschiedene Systeme. Elternportal, iSurf, Schulmanager, wir haben jetzt iSurf und da kann man eben mit Messenger-Funktion wirklich Nachrichten schicken oder per E-Mail über diese Plattform kommunizieren. Die Eltern können ihre Kinder auch krank melden oder Beurlaubungen zum Beispiel für Arzttermine über diese Plattform beantragen. Wir verschicken die Elternbriefe über dieses System. Also das ist wirklich ein sehr komfortables System. Wir haben auch Schüler mit Migrationshintergrund. Da gibt es auch die Funktion, dass das gleich übersetzt wird. Das ist also wirklich ein ganz praktisches Medium.
Ja, aber wahrscheinlich auch ein relativ neues Medium. Was habt ihr denn vorher gemacht?
Naja, da haben wir wirklich viel über diese Mitteilungshefte geschrieben. Aber erstens ist es natürlich so, dass man dann vor Unterrichtsende ja schon die Hefte wieder befüllen muss.
Die Zeit weg.
Die gell? Zeit geht ja. weg und dann ist es mittlerweile ein großes Datenschutzproblem, weil da stehen ja Infos drin. Und
ich bin auch ein großer Freund von dir, der Datenschutz.
Ja, den liebe ich sehr.
Wie so viele.
Den liebe ich sehr. Nein, natürlich ist das schon ein Problem. Das Heft kann irgendwie im Bus verloren gehen, dann kriegen das andere in die Hand und das muss ja auch nicht unbedingt immer sein, dass da dann die Infos an andere gehen. Aber wir haben noch sehr viel mehr Möglichkeiten. Wir telefonieren sehr viel mit den Eltern. Wir haben auch alle E-Mail-Adressen, also dienstliche E-Mail-Adressen, über die wir erreichbar sind. Und was bei uns natürlich schon auch eine Form ist, wir haben viele Schüler und Schülerinnen, die nicht sprechen können, die zum Beispiel Talker haben oder ein eigenes iPad mit Kommunikationsfunktion. Und auch darüber versuchen wir, eben die Kinder auch mit einzubeziehen, indem sie eben auch zu Hause dann über diesen Talker erzählen können, was habe ich heute gemacht, was hat mir heute besonders Spaß gemacht, genauso funktioniert das bei uns.
Haben wir jetzt vorher schon unsere nächste Frage haben wir schon ein bisschen vorgegriffen vorhin. Du hast ja eben erzählt, dass es die Berufsschulstufe bei euch gibt. Besteht die Möglichkeit, dass die Kinder einen Schulabschluss oder können die einen Schulabschluss bei euch machen?
Nein, also die beenden ihre Schulpflicht, aber es gibt ja nicht den klassischen Schulabschluss in Form einer Prüfung. Also die kriegen dann ein Abschlusszeugnis und da steht dann eben drauf, dass sie die Schulpflicht erfüllt haben. Aber es ist nicht die Bescheinigung über die mittlere Reife oder was es da alles gibt. Das natürlich nicht.
Bei euch sind dann die Ziele der Berufsschulstufe eben, wie du auch gesagt hast, eher so, wo liegen die Stärken, die Interessen der Schüler? Oder
genau.
Sind ja dann schon fast... Sind schon erwachsen, denke ich fast.
Ja,
oder?
Ja, ja,
sind sie dann Erwachsene?
Ja, genau, junge Erwachsene.
Also, wo geht der Weg quasi nach der Schule weiter? Da wahrscheinlich so ein bisschen, ich weiß, die können Praktikas auch machen.
Die machen während der Schulzeit schon Praktika. Wir arbeiten auch sehr eng mit dem Integrationsfachdienst zusammen. Da gibt es verschiedene Maßnahmen, über die Schüler dann irgendwie Praktika machen und auch nochmal irgendwie so auf bestimmte, ich sag jetzt mal Szenarien, S-Bahn fahren und so vorbereitet werden, um eben möglichst die Selbstständigkeit zu fördern.
Genau, dann auch irgendwann mal vielleicht selbstständig wohnen, in
genau,
welchem
genau.
Rahmen das auch immer möglich sein kann. Ja, jetzt, du hast ganz viel Tolles erzählt. Ich finde, das macht gerade so Mut irgendwie. Ich finde das gerade alles so positiv. Was rätst du denn Eltern mit Kindern mit einer Behinderung zum Schulstart?
Mutig zu sein, auf ihren Bauch zu hören. Das ist das ist wirklich, also jetzt gerade so, weil ich das vorher gesagt habe mit Einschulung und Inklusion, es ist einfach so, dass viele Eltern so den Weg zu uns oft mal nicht sich vorstellen können. Wir laden die dann wirklich schon auch zur Hospitation ein und das ist schon oft so. Ich meine, wie sollen sich die Eltern auch so einen Unterricht vorstellen? Ja. Wir kennen ja nur Schule, so wie wir sie kennen und das ist einfach ganz anders und deswegen sage ich immer, sie dürfen gern sich einfach mal eine halbe Stunde bei uns reinsetzen, um mal zu sehen, wie wir arbeiten. Und es geht nicht nur darum, dass die Eltern Angst haben, ihre Kinder werden bei uns unterfordert, sondern wir haben auch viele Eltern, die Angst haben und sagen, aber der kann ja das noch gar nicht und der kann ja noch gar nicht eine Stunde lang am Platz sitzen. Und dann sage ich immer, setzen Sie sich eine halbe Stunde zu uns ins Klassenzimmer und Sie sehen, der muss das gar nicht können. Und ich auch mit der Entscheidung, fängt man an einer Regelschule an oder an einer Förderschule, mutig sein, weil das ist wieder mein Spruch, die Türen sind in beide Richtungen offen und es gibt Kinder mit Beeinträchtigung, die super gut an Regelschulen klarkommen und es gibt aber auch die, die halt irgendwie merken, das ist nicht meins, weil da sagt jemand vorne was zu knapp 30 Kindern und alle stehen auf und holen ihren Turnbeutel, aber ich habe das nicht verstanden, dass ich meinen Turnbeutel holen muss und kann das vielleicht nicht allein. Und die leiden dann drunter, dass sie das nicht so schaffen wie die anderen. Und dann gibt es Kinder, denen ist das völlig wurscht, weil die sich denken, ja, dann hole ich halt meinen Turnbeutel 5 Minuten später. Also das sind so die...
Was ich mir auch vorstellen kann, ich meine, alle Eltern haben eine gute Bindung zu den Kindern oder sollten sie haben, dass ich mir auch vorstellen kann, dass wenn ich ein Kind mit Behinderung habe, dass ich es dann sozusagen auch noch schwieriger loslassen kann. Ja, da gebe ich ja ganz viel Verantwortung ab, ganz viel. Natürlich sind es die meisten Kinder schon gewöhnt durch irgendwelche Tagesstätten oder was auch immer, wo sie schon betreut wurden. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass auch Eltern erstmal in so einer Schule ankommen müssen.
Ja, ja. Und das Loslassen ist ein großes Thema. Und ich verstehe es total, weil das ist, glaube ich, auch so, dass man selber, also wir als Mütter verstehen, wie man, ich habe früher geschimpft und habe gesagt, jetzt steht die vor der Klasse Zimmertür und hört, ob das Kind weint oder nicht. Und dann habe ich meinen Sohn den ersten Tag in den Kindergarten gebracht und bin auch um die Ecke gestanden.
Wir haben mir auch schon mal erzählt, dass ich saß damals weint in der Tiefgarage.
Ja. Ja. Genau, kennt, glaube ich, jeder. Also loslassen ist ein Thema. Dann ist es natürlich so, dass unsere Eltern noch viel mehr Experten sind für ihr Kind, weil sie einfach ja schon oft ganz andere Geschichten nur miterlebt haben, als wir das erlebt haben.
Obwohl ich auch finde, es kann manchmal eine Chance sein, wenn total. Ein Kind wo neu anfängt,
ja.
Man eben noch nicht so viel weiß oder ich sage jetzt mal so, dann probiert man oft mal neue Dinge aus und dann klappen die vielleicht da auch anders, weil das Kind eben auch merkt, ach, da ist jetzt ein Gegenüber, der traut mir jetzt dies oder jenes zu, weil der ja noch gar nicht weiß, dass ich sonst da immer Hilfe brauche und dann klappt es plötzlich.
Das ist der Klassiker, dass viele sagen, zu Hause ist da das aber nicht und bei uns ist da alles oder umgekehrt, das gibt es ja auch. Und also ich merke einfach, dass die Eltern zunehmend so wahnsinnig verunsichert sind. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz dramatisch.
Das habe ich vorher. Können wir auch, genau.
Ja, das habe ich vorher gemeint, mit auf dem Bauch hören, was ist für mein Kind gut.
Genau, das hat sich die Natur gut überlegt. Man muss nicht tausend Bücher lesen, sondern einfach eine Entscheidung aus dem Bauch.
Durch die Medien jetzt und da was gesehen und da was gehört und da vielleicht nur irgendwas mitgekriegt und dann weiß man ja letztlich überhaupt nicht mehr, was man
macht. Ja, und Umfeld weiß es immer besser.
Genau.
Ja, und alle Eltern meinen es ja gut und wollen es gut. Ja. Die wollen es richtig machen. Ja. Und ich glaube, das führt dann eben oft zu dieser Verunsicherung, dass man es unbedingt richtig machen will.
Ja.
Und ja.
Dann deswegen sage ich ja immer gerade so in Bezug auf Einzelinklusion ausprobieren, weil wir wissen nicht, wie das Kind reagiert.
Ja, also ich kann nur sagen, was ich jetzt auch von dir gehört habe, finde ich, glaube ich, das besonders Schöne, dass ihr die Kinder halt da abholen könnt, wo sie stehen.
Mhm.
Also wenn sie bei euch anfangen, egal ob sie jetzt zur ersten Klasse beginnen oder eben als Quereinsteiger kommen, habt ihr halt einfach diese Möglichkeiten, das Kind dort zu abzuholen, wo es gerade steht und ihm die Sachen dann quasi zu geben, die es dann da braucht. Und das ist vielleicht so, sag ich mal, der Luxus im Vergleich zu einer Regelschule.
Genau. Also ich finde es total schön, dass wir eben nicht uns denken müssen, Mensch, der muss in die zweite Klasse kommen, weil er umgezogen ist. Dann ist aber Voraussetzung, dass er das und das schon kann. Das gibt's bei uns nicht. Und das finde ich wahnsinnig befreiend.
Durch unseren eigenen Beruf wissen wir, dass Menschen, die an so Förderzentren arbeiten, ja meist so ein sehr großes Engagement, das fand ich schon immer schwierig, dieses Wort.
Arrangement.
Danke.
Engagement.
Engagement. Das geht
ja, wenn man es einmal die Lehrerin sagt, in mir durch, das
Engagement. Und auch so eine große Motivation, so eine Eigenmotivation, sage ich, steckt. Ja, was ist denn so deine Leidenschaft für diesen Beruf? Also du ja doch auch schon eine Zeit machst.
Ja, schon lange jetzt. Nein, also prinzipiell muss ich einfach sagen, wir haben vorher über die verschiedenen Berufsgruppen gesprochen und da muss ich einfach sagen, es ist total wurscht, ob man Sonderschullehrer ist oder Schulbegleiter oder Kinderpflegerin. Man muss das Herz am rechten Fleck haben. Und das ist, glaube ich, genau das, was du ansprichst. Und meine große Leidenschaft ist wirklich der der Beruf, weil ich den so vielseitig finde. Und das sind so viel diese kleinen Dinge. Also wenn man bei uns durchs Schulhaus geht, unsere Schüler und Schülerinnen sind einfach gnadenlos ehrlich. Die sagen, Mensch, du schaust heute toll aus. Die sagen aber einmal, du schaust heute echt scheiße aus, Frau Meierhofer. Und das finde ich so ehrlich. Mhm. Und ja, das sind diese vielen kleinen Begegnungen und diese echten Begegnungen. Also die Kinder verstellen sich nicht und sagen nichts, weil sie wissen, das mag jetzt gehört werden, sondern die sagen das so unverblümt. Und man freut sich über jeden Erfolg, man freut sich über jedes Lächeln. Es ist manchmal auch sehr herausfordernd, da mag ich jetzt nicht hinterm Berg halten. Also es gibt schon auch Verhaltensweisen, die wirklich sehr herausfordernd sind, weil sich die Kinder bei uns vielleicht sprachlich nicht so mitteilen können und. Ja, es ist einfach so individuell und jedes Kind wächst einem ans Herz und es ist unglaublich abwechslungsreich und man hat ganz viel Gestaltungsspielraum. Spielraum. Vielraum ist eigentlich auch ein schönes Wort.
Ja, Vielraum eigentlich schon. Ja. Aber der Vielraum, das ist auch das, was uns in unserem Job Spaß macht.
Ja, der Vielraum und auch das, was du gesagt hast mit der Ehrlichkeit.
Ja.
Oder so, wenn man kommt und man kriegt schon so ein ehrliches Guten Morgen.
Ja.
Ja, das ist so, nicht so, ich muss das sagen, weil das gehört sich so.
Das wird erwartet, genau.
Sondern die kommen da meistens Freude schreien in diesen Raum rein.
Ja.
Und da kann man gar nicht schlecht gelaunt sein, wenn man vielleicht davor war.
Ja, oder eben auch, wir haben auch manchmal leer schlecht gelaunte Kinder und dann ist es trotzdem schön, weil dann haben wir gute Laune und irgendwie befruchtet sich eines mit dem anderen.
Ja.
Genau, ja. Jetzt haben wir ganz, 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 ganz viele Informationen. Vielen Dank dir dafür. Wir wissen, dass ihr Eltern mit einem behinderten Kind immer extra Meilen gehen müsst, um den richtigen Weg für euch und euer Kind zu finden. Wir wünschen allen Eltern immer, wie du sagst, auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen und dass sie einfach die Unterstützung finden, die sie, aber eben auch vor allem das Kind braucht. In diesem Sinne wird man unsere 15. Podcast-Folge beschließen und ja, wir sagen herzlichen Dank
für dein Kommen. Hat Spaß gemacht.
Ich hoffe, du hast ja gesagt, das ist dein erster Podcast.
Ja.
Ich hoffe, du hast dich jetzt aber wohlgefühlt.
Doch, total. Also ich könnte jetzt stundenlang weiter, aber ich glaube, das mag niemand hören.
Ich habe das Gefühl, wir hatten ja schon mehr Gäste und das ist natürlich immer irgendwo im pädagogischen Bereich. Das ist halt auch einfach so unser Ding, gell?
Also ja,
pädagogischen
merkt
man. Menschen können oft gut reden.
Ja, wir reden
gerne.
Und viel reden.
Nein, aber das hast du alles in einem super guten informativen Maß getan. Also vielen Dank an dieser Stelle.
Danke auch.
Liebe Eltern, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.